Tag. Das nenne ich mal ein schönes Nickerchen in meinem kleinen Teich. Ja, ja, so ein Leben als Grasfrosch ist schon nicht schlecht. Huch, nanu, wer kommt denn da?
Quark! Guten Morgen, Herr Grasfrosch.
Die Frau Erdkröte, wie schön Sie zu sehen. Was treibt Sie denn an diesen abgelegenen Teich? Warum nicht zu Hause?
Ach, ich musste einfach bei Ihnen am Teich vorbeikommen. Sie werden es mir nicht glauben. Gestern habe ich wieder zwei von diesen Menschen bei einem Gespräch belauscht. Quark, über uns haben sie sich unterhalten. Über Kröten und Frösche. Und Herr Frosch, ich kann es nicht fassen. Nichts wussten sie über uns. Absolut und ganz und gar nichts. Ich würde fast sagen, sie verwechseln uns am laufenden Band.
Ach, Frau Kröte, was reden Sie denn da schon wieder? Wie soll man uns denn verwechseln?
Frosch und Kröte verwechseln? Das kann schon mal passieren, denn manchmal ist es gar nicht so leicht, die beiden kleinen Tierchen zu unterscheiden. Diesem Durcheinander wollen wir aber jetzt ein Ende bereiten. Aber wo sind denn nun die Unterschiede zwischen Bufo, Kröten und Rana, den Fröschen? Einen Frosch hast du bestimmt schon einmal gesehen. Er ist meist recht dünn, hat lange, schlanke Beine, Schwimmhäute zwischen den Zehen und eine lange, klebrige Zunge, mit der er sein Fressen fangen kann. Was Frösche gerne fressen? Würmer, Maden, Larven und natürlich Fliegen. Insgesamt gibt es über 300 verschiedene Froscharten. Wir wollen uns heute besonders den Grasfrosch anschauen, der sich auch hier in Deutschland heimisch fühlt. Die Färbung des Grasfrosches kann sehr unterschiedlich sein: braun, rötlich oder gelbbraun. Oft haben Grasfrösche Flecken auf ihrer Oberseite. Die kleinen nachtaktiven Gesellen werden etwa 8 cm groß. Ein Grasfrosch ist also in etwa so groß wie deine Handinnenfläche. Grasfrösche haben wie alle Frösche ziemlich lange Hinterbeine. Deswegen können sie auch so toll springen, so wie unser Herr Grasfrosch. Typisch für den Grasfrosch sind die sogenannten Schläfenflecken hinter den Augen. Alle Frösche mögen es gerne feucht, deswegen leben sie immer in der Nähe von Gewässern. Der Grasfrosch bevorzugt kleine Teiche und Weiher. Ganz bestimmt könnt ihr euch jetzt unseren Herrn Grasfrosch vorstellen. Aber wie sieht es mit Frau Erdkröte aus? Erdkröten sind wesentlich größer als Frösche. Ihre Oberseite ist bräunlich gefärbt und ihre Unterseite schmutzig weiß und manchmal grau gesprenkelt. Sie haben einen dickeren, rundlichen Körper und kürzere Beine. Unsere Frau Erdkröte kann wirklich nicht springen, sie kriecht. Frau Erdkröte wohnt, wie wir schon gehört haben, nicht unbedingt am Gewässer. Sie lebt gern in Wäldern, Wiesen, Weiden und Hecken. Um noch mehr über Frösche und besonders Kröten zu erfahren, habe ich Gisela Friedrich gefragt. Sie setzt sich seit Jahren für den Krötenschutz in Freiburg ein und kennt sich mit den kleinen Amphibien bestens aus.
Kröte, das sieht aus wie ein Frosch, meist ist sie, kann sogar größer sein, hat aber auf der Haut überall Warzen. Deswegen bezeichnen sie Kinder sie oft als hässlich. Es sei denn, sie sehen gleich die wunderschönen Augen, dann sagen sie das nicht. Die Augen sind nämlich so orange und haben eine querstehende Pupille. Das fällt den Kindern auch sofort auf. Und der Frosch ist glatt und die Kröte ist so warzig und nicht so schleimig wie der Frosch.
Ein Unterschied zwischen Frosch und Kröte ist also auch die Haut. Frösche haben eine glatte Haut und Kröten eine trockene, ledrige Haut und natürlich Warzen. Gerade für den Frosch ist diese schleimige Haut wichtig, denn er ist ein Hautatmer. Ein Frosch nimmt also nicht nur über seine Lunge Sauerstoff auf, sondern auch über seine Haut. Er kann so, auch wenn er unter Wasser ist, weiteratmen. Und wozu braucht die Kröte ihre Warzen?
Die Warzen sind alles Drüsen und mit diesen Drüsen machen die Kröten Schleim und auch sie geben auch Sekret ab, das nicht schmeckt, damit sie nicht gefressen werden. Das ist ein Schutz vorm Gefressenwerden. Wer sowas hat, ist gut dran. Die Frösche, die produzieren auch aus Drüsen Schleim, aber bei den Kröten ist die Substanz auch giftig.
Graureiher, Rabenkrähen, Vögel. Vor all diesen Feinden schützen sich Frösche und Kröten mit dem Schleim, den sie aus ihren Drüsen abgeben. Und bei Kröten ist dieser Schleim auch noch giftig. Sehr schlau. Eine Sache, die typisch für Kröten und Frösche ist, fehlt noch. Na, weißt du, was ich meine? Genau, das Quaken. Ob das bei Kröten und Fröschen wohl auch unterschiedlich ist? Frau Friedrich weiß mehr dazu.
Bei den Grasfröschen ist es ein tiefes Brummen. Diese Tiere haben Schallblasen, und zwar ja nicht so große wie die Wasserfrösche. Und die Kröten haben innere Schallblasen. Und bei den Kröten machen nur die Männchen Töne.
Aha, so ist das also. Kröten haben innere Schallblasen. Ihr Quaken ist deswegen auch leiser als das Quaken der Frösche und klingt viel höher. Bei den Kröten quaken nur die Männchen. Man bezeichnet dieses Quaken als Abwehrton. Die Männchen geben diese Laute von sich, wenn sie von einem anderen Männchen besprungen werden. Und das kommt gar nicht so selten vor. Bei den Kröten gibt es nämlich viel mehr Männchen als Weibchen. Da kann es schon mal passieren, dass ein Männchen ein anderes Männchen versehentlich für ein Weibchen hält. Es klammert sich an ihm fest, in der Hoffnung, eine Fortpflanzungspartnerin gefunden zu haben. Gibt das Männchen dann den Abwehrton von sich, weiß das Männchen Bescheid und löst sich wieder. Und wie ist das bei den Fröschen? Frösche haben äußere Schallblasen. Die brauchen sie zum Quaken und das klingt dann tief, und zwar so. Und warum quaken Frösche? Nun, die Froschherren wollen den Froschdamen gern gefallen und so eine Partnerin für die Fortpflanzung finden. Da die kleinen Hüpfer nachtaktiv sind, quaken sie am meisten nachts in der Paarungszeit. Dem Froschkonzert kannst du also am besten im Frühling lauschen.
Hab ich's doch gewusst. Kröte und Frosch sind ziemlich verschieden.
Sie sagen es, Frau Kröte, Sie sagen es.
Ja, ja, ja. Und meine Art der Kröten ist sowieso viel fleißiger als Ihre Art, Herr Grasfrosch.
Ja, ja.
Ja, so ist es, Herr Grasfrosch. Denken Sie nur einmal daran, dass wir Kröten jedes Jahr bis zu 5 Kilometer zurücklegen. Tage sind wir unterwegs, laufen über Stock und Stein. Besonders diese Straßen der Menschen machen einem das Leben schwer. Und alles für den Nachwuchs. Quak, quak, quak.
Einmal gehen Sie auf Krötenwanderung. Und das Gejammer müssen wir Frösche das ganze Jahr über ertragen. Machen Sie es doch einfach wie wir und bleiben Sie am Teich. Verdammt nochmal. Quak.
Mutter Natur wird sich schon etwas dabei gedacht haben, dass wir Kröten eben nicht am Teich wohnen und jedes Jahr zum Laichen an den Teich kommen.
In Ordnung, aber dann hören Sie um Himmels Willen auf, mir ein Ohr abzukauen.
Sie haben ja keine Ahnung, wie anstrengend eine solche Krötenwanderung ist.
Na, dann lassen Sie mal hören, Frau Erdkröte.
Kröten sind so gebaut, dass wenn sie erwachsen sind, sie dahin zurückkehren, wo sie mal herkamen. Und unterwegs treffen dann Männchen auf Weibchen und die Männchen lassen sich hunderte von Meter tragen. Und da sie nicht springen können und es wirklich wie Wandern aussieht, nennt man das Krötenwanderung.
Als Krötenwanderung bezeichnen wir den Weg der Kröten, besonders der Krötenweibchen, von ihrem eigentlichen Lebensraum zum Laichgewässer. Zur Paarung suchen die Kröten nämlich ein Gewässer auf. Wie Frau Friedrich sagte, ist dieses Gewässer auch genau das Gewässer, in dem die Kröten geschlüpft sind. Jedes Jahr im Frühling fangen die Kröten an zu laufen. Das ist meistens Anfang bis Ende März, je nachdem, wie warm es schon ist. Wichtig ist nur, dass draußen mehr als 4 Grad Celsius sind, denn sonst wird es den Kröten zu kalt und sie drohen auf ihrem Weg zu erfrieren. Da auch Kröten nachtaktive Tiere sind, wandern sie nur nachts. Schon unterwegs treffen Männchen auf Weibchen. Die Männchen springen dann flink auf die Weibchen auf und klammern sich fest. Das nennt man den Klammerreflex. Die Männchen lassen dann so lange nicht los, bis das Laichgewässer erreicht ist. Dieser Weg kann ziemlich lang sein und einige Gefahren bergen. Die größte Gefahr: Straßen. In jedem Jahr werden viele, viele Kröten beim Überqueren von Straßen von Autos überfahren. Und hier kommen Frau Friedrich und ihre Helfer ins Spiel. Sie setzen sich für den Krötenschutz ein und sorgen dafür, dass die Kröten in Freiburg heil an ihr Laichgewässer kommen, den Waldsee. Dafür sind eine ganze Menge helfende Hände nötig.
Man muss dafür sorgen, dass rechtzeitig Krötenzäune gebaut werden, dass die Tiere nicht auf die Straße laufen. Auf der Straße haben sie überhaupt keine Chance, lebend anzukommen. denn der See ist am Restaurant oben und das Waldsee-Restaurant, die Zufahrtsstraße, da kommt alle Minute ein Auto, wendet, dreht. Der Parkplatz war sehr ungesichert und da müssen auf dem Parkplatz regelmäßig Leute stehen, die dauernd bis zu 50 Kröten einsammeln.
Frau Friedrich hat während der Zeit der Krötenwanderung alle Hände voll zu tun. Krötenzäune müssen errichtet werden, Kröten von der Straße und Parkplätzen eingesammelt werden, aus Gullis und Bächen befreit werden und natürlich muss Frau Friedrich immer die Augen nach anderen drohenden Gefahren offen halten. Jeden Morgen und Abend werden außerdem alle Kröten und Frösche gezählt. So hat Frau Friedrich immer den Überblick, wie viele Kröten sich am Waldsee gerade herumtreiben. Auch du kannst mit deiner Klasse oder auch mit deinen Eltern Frau Friedrich helfen. Dafür einfach unter www.freiburg-schwarzwald.de/naju gucken und mit Frau Friedrich einen Termin vereinbaren. Deiner Krötenrettungsaktion steht dann nichts mehr im Wege. Aber was passiert denn nun eigentlich, wenn die Kröten endlich ihr Laichgewässer erreicht haben? Dann kommt es zur Paarung. Am Teich angekommen legt das Weibchen zunächst die Eier ab. Das Männchen befruchtet diese Eier anschließend. Und das sind nicht wenige Eier. Ungefähr 3000 Eier legt ein Weibchen ab. Diese vielen Eier zusammen nennt man Laich. Bei den Fröschen funktioniert das übrigens ganz ähnlich. Nur der Laich sieht bei Fröschen anders als bei Kröten aus.
Die Frösche die nennt man Explosionslaicher. Und ein Frosch, das kann man leicht erkennen, in einem Laichballen. Bei den Grasfröschen schwimmt er oben, bei den Wasserfröschen sinkt er runter. Krötenleichen in Doppelschnüren, die sie um Wasserpflanzen schlingen.
Fassen wir noch einmal zusammen. Der Laich von Kröten sieht also aus wie eine Schnur, die ungefähr 5 Meter lang ist. Bei Fröschen ist es ein Laichballen, ein Haufen aus schwarzen Eiern, die von einer hellen Flüssigkeit umgeben sind. Schau doch einmal im Frühjahr in einen Teich. Bestimmt kannst du nun den Froschlaich vom Krötenlaich unterscheiden. Aus den Eiern entwickeln sich nach einigen Tagen Larven, aus denen später Kaulquappen werden. Kaulquappen sind der Anfang, ein Vorstadium von den Kröten und Fröschen. Nach und nach entwickeln sich Hinterbeine, Vorderbeine und, bis aus der Kaulquappe ein Frosch oder eine Kröte geworden ist, die dann raus aus dem Teich ans Land gehen kann. Das Ganze dauert ungefähr 3 Monate. Im Juni kannst du also mit etwas Glück die frisch geschlüpften Kröten und Frösche an Land kriechen sehen.
Das mit den kleinen Erdkröten und Grasfröschen ist schon eine anstrengende Sache. Nicht wahr, Herr Grasfrosch?
Ach, diese kleinen Grasfrösche sind schon herrlich. Wissen Sie, Frau Erdkröte, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Kinder ich habe. Irgendwann hört man auf zu zählen.
Nein, ich kenne alle meine Kinder ganz genau. Die erste war die Anna, dann Peter, Johannes, Augustus, Clementine...
Stopp! Wie schön, dass Sie all Ihre Kinder ganz genau kennen. Wissen Sie, wir Grasfrösche sind da etwas gelassener. Wir bleiben einfach hier am Teich, entspannen uns und gucken den Kindern zu, wie sie wachsen. Genauso wie in den Wintermonaten. Wir machen da nicht solche Scherzchen wie Sie und buddeln uns in irgendein Erdloch ein. Viel zu anstrengend. Wir gehen einfach in den Teich. Fertig.
Ich finde es am Teich schlichtweg zu kalt. Da bin ich lieber in der Erde eingebuddelt. Schließlich heiße ich Erdkröte.
Das stimmt. Trotzdem überwintere ich Grasfrosch nicht im Gras.
Einen richtigen Winterschlaf halten Frösche und Kröten nicht. Sie fallen in eine sogenannte Winterstarre. Das liegt daran, dass die beiden Amphibien wechselwarme Tiere sind. Was genau wechselwarm eigentlich bedeutet, erklärt Gisela Friedrich.
Wechselwarm heißt, dass der Körper nicht eine gleichbleibende Temperatur hat wie Vögel und Säugetiere, sondern er hat die Temperatur genauso wie die Luft oder die Erde oder das Versteck ist. Die Temperatur wechselt, wenn es ganz heiß ist im Sommer, müssen sie sehen, dass sie wegkommen, sonst trocknen sie aus. Und wenn es ganz kalt ist, müssen sie sich verstecken wie heute, denn Minusgrade halten die auch nicht gut aus.
So. Vor Hitze und Kälte schützen heißt also die Devise für Frösche und Kröten. Denn wenn es sehr heiß oder sehr kalt wird, ist auch die Körpertemperatur der Tiere sehr hoch oder sehr tief. Das ist besonders im Winter gefährlich, wenn die Körpertemperatur so weit sinkt, dass bestimmte Vorgänge wie Atmung, Verdauung und so weiter kaum ablaufen können. Der Grasfrosch verzieht sich bei solch eisigen Temperaturen auf den Grund des Sees, denn dort ist das Wasser noch am wärmsten. Hier vergräbt er sich gerne mal im Schlamm. Er fällt in Winterstarre. Das heißt, all seine Körperfunktionen wie etwa die Atmung werden so weit wie möglich heruntergefahren. Auch seine Körpertemperatur ist sehr gering. Dort am Teichgrund verweilt er, völlig regungslos. Steigt die Temperatur draußen wieder an, wird er aber schnell wieder munter. Es kann also passieren, dass die Winterruhe vom Grasfrosch einige Male unterbrochen wird. Genau wie der Grasfrosch fällt auch die Erdkröte in Winterstarre. Allerdings ist ihr Ort für die Winterruhe nicht das Wasser.
Die gehen im Herbst, wenn die Temperatur kälter wird, suchen die sich ein Versteck unter Laub oder in einem Baumstumpf oder in einer Höhle zwischen Steinen, die ihnen frostfrei scheint. Man weiß ja nicht, was sie denken, aber sie verstecken sich da drin, gequetscht da drin. Und da bleiben sie, bis es wieder wärmer wird. Und wenn es wärmer ist als 4 Grad, können sie sich bewegen und kommen wieder raus.
Erdkröten suchen sich Verstecke für ihre Winterstarre, die vor Kälte schützen sollen. Und gar nicht so selten buddeln sich die warzigen Wesen auch selbst in der Erde ein. Ob im Wasser, in der Erde eingebuddelt oder im Versteck, Frosch und Kröte sind so gut vor der Kälte geschützt und können auf den nächsten Frühling warten.
So ist das eben. Manche überwintern im Teich, andere buddeln sich ein. Es gibt ja auch Arten von Fröschen, die sich einbuddeln wie ihre Art der Erdkröten, etwa der Laubfrosch.
Na sowas? Manchmal sind wir dann doch nicht so unterschiedlich.
Ob man's will oder nicht, wir haben zwar eine Menge Unterschiede, aber auch viele Gemeinsamkeiten. Das Quaken, sei es hoch oder tief, die kleinen Kaulquappen.
Nun ja, vor vielen Generationen hatten wir ja schließlich auch die gleichen Vorfahren. Und damit gehören wir beide zu den Amphibien, genauer den Froschlurchen. Schon verrückt, nicht wahr, Herr Grasfrosch? Herr Grasfrosch! Nanu, er ist ja gar nicht mehr da. Er hat sich wohl ins Wasser sinken lassen. Er wird doch nicht etwa eingeschlafen sein. Oh ja, es ist ja auch schon Ende November. Da wird es höchste Zeit für die Winterstarre. Gut, ich werde mir dann auch mal ein Loch buddeln. Ich werde auch schon ganz müde. Bis nächstes Jahr. Mal schauen, von was ich in diesem Winter träumen werde.